Hier geht es jetzt um die sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren. Und zwar um insgesamt auch einen regionalen Prozess, um eine Neugestaltung der Schulträgerschaft. Die Drucksache selbst liest sich sehr formal. Soll ich kurz warten, wenn es unruhig ist?
Genau, vielleicht verabschieden wir uns von unseren Zuhörenden. Danke, dass Sie sich die Debatte hier mit uns so diszipliniert angehört haben. Aber wenn Sie jetzt, wir machen einfach weiter und wären darauf angewiesen, dass Sie sich quasi schweigend entfernen. Vielen Dank.
Genau, regionaler Prozess, Neugestaltung der Schulträgerschaft der SBBZ mit dem Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald. Ich fange ein bisschen von hinten an. Warum machen wir das eigentlich? Es liest sich ja so formal, was wir Ihnen da vorgelegt haben. Wir haben letztendlich zwei Themen drin, zwei Problemstellungen. Das eine sind die Schülerinnen- und Schülerzahlen in diesem Bereich. SBBZ Gent sind steigend, sowohl in den SBBZ als auch die Kinder mit diesem Bildungsanspruch, die in der Inklusion sind. Also wir haben insgesamt deutlich mehr Kinder mit dem Bildungsanspruch Gent im System als steigende Schülerzahl. Das ist Ihnen schon mal vorgelegt worden. Sie erinnern sich vielleicht, vor einigen Jahren ging es um ein gemeinsames oder eine Beteiligung eines neuen SBBZ Gent im Landkreis. Da hatte der Gemeinderat damals ja abgesagt. Das ist das eine Thema, die steigenden Zahlen. Das andere Thema ist, dass durch die gemeinsame Schulträgerschaft unserer beiden Schulen, insbesondere der in Günterstal, haben viele Kinder, die diese Schule besuchen, einen sehr weiten Schulweg, und zwar vom Landkreis her quer durch die Stadt nach Günterstal. Und auch das möchten wir angehen durch diese Drucksache. Der Landkreis möchte jetzt ein neues SBBZ bauen. Wahrscheinlich, es ist wohl noch nicht ganz fix wo, aber wahrscheinlich in der Gegend Oberrimsing, Niederrimsing. Dort scheinen Grundstücke eventuell zu haben zu sein für so eine Schule. Das heißt, wir können insgesamt dort Kinder hinschicken, die in diesem Bereich, also zum Beispiel von den Thüniberg-Gemeinden, dorthin gehen könnten, sodass sie einen kurzen Schulweg hätten und gleichzeitig Kinder zum Beispiel aus Kirchzarten nicht einmal quer durchfahren müssten, sondern dann in der Kernstadt bei uns in Günterstal oder auch im Lycée bei der Richard-Metermeyer-Schule beschult werden können. Das ist so die Grundidee, dass man durch diesen Neubau auch kürzere Wege für viele der Kinder schafft. Ja, und um das zu ermöglichen, braucht es diesen formalen Akt, dass die alten beiden öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen aus, ich glaube, 78 oder ich muss gerade nochmal drauf gucken, aus 78 und 96 zunächst mal aufgehoben werden. Das sind die ersten beiden Beschlusspunkte. Dann gebrauchen wir eine neue Verordnung für die Beschulung an den Schulen, wo es darum geht, wie regelt man das, wenn Kinder von uns im Landkreis dann beschult werden, denn es ist ja dann die Schulträgerschaft des Landkreises und umgekehrt. Also das Ganze muss finanziell dann geregelt werden und das dann in einer neuen öffentlichen Verordnung. Das ist im Grunde alles, was da drin steht, diese vier Schritte. Und ja, wir sind sehr froh, dass der Landkreis baut. Wir haben eine hohe Überlast in beiden Schulen, in beiden SBBZ in Gent. Wir haben Außenstellen jetzt ja gerade in Opfingen eingerichtet, sind jetzt gerade bei der Mittermeier-Schule dabei zu schauen, wo wir eine Außenstelle aufmachen können, damit wir überhaupt noch qualitativ gut beschulen können. Und von daher wäre ist dieser Neubau des Landkreises für uns eine sehr positive Perspektive. Soweit von meiner Seite.
Gut, vielen Dank. Ich möchte auch an der Stelle nochmal explizit Herrn Feirer vom Staatlichen Schulamt begrüßen, der auch da ist, um eventuell hier Fragen zu beantworten. Vom Landkreis konnte jetzt heute niemand dabei sein.
Weil sie zeitgleich tagen. Die haben ihre Sitzung heute.
So, aber natürlich ist das alles einvernehmlich miteinander besprochen. Haben Sie dazu Fragen? Herr Katron.
Ja, vielen Dank für die Ausführungen. Wie Sie sich wahrscheinlich schon denken können, ich bin nicht unbedingt froh, dass der Landkreis baut, aber ich kann es auch nicht verhindern und wir werden wohl auch nicht den Landkreistag, den Kreistag dazu überreden, diesen Neubau nicht zu machen. Wir hatten gestern eine spannende Diskussion zum Thema, wo stehen wir mit dem Thema Inklusion? Und es ist wohl so, dass wir noch lange auf die SPBZs angewiesen sein werden, weil der Umbau einfach sehr viel Zeit in Anspruch nimmt und es einfach noch lange nicht so weit ist in Baden-Württemberg, wie es sein könnte, wie es in anderen Bundesländern ist. Und von daher ist natürlich diese Entflechtung und Entbürokratisierung, wie sie auch dargestellt wird, ein logischer Schritt, dem man nicht entgegenstehen kann. Und die kürzeren Schulwege sind natürlich auch im Sinne der Inklusion absolut wünschenswert, weil es total irre ist teilweise, was diese Kinder im Auto verbringen an Zeit, wenn die von sonst wo nach Freiburg gekarrt werden und zurück. Wohnortnahe Beschulung sollte in jedem Fall eigentlich auch eines der Hauptziele sein.
Vielen Dank, Herr Kathrein. Dann Herr Schillinger.
Ja, ich möchte die Gegenposition beziehen zu dem, was der Kollege Herr Kathrein gesagt hat. Ich finde es außerordentlich begrüßenswert und gut, dass der Landkreis baut, weil die Not doch so groß ist und wir diese teilweise ideologisch geprägte Debatte nur das eine oder nur das andere uns eigentlich gar nicht erlauben können. Wir brauchen mehr Inklusion und wir brauchen mehr SPBZen, die als SPBZ ja auch Inklusion mit unterstützen, was man nicht vergessen darf. Die gehen ja auch rein und es ist ja ein Beratungszentrum, die sind ja da auch sehr aktiv. Und insofern ist das was, was wir als Fraktionsgemeinschaft auch außerordentlich begrüßen, dass da Bewegung reingekommen ist und wir da ein Stückchen weiterkommen. Nur ein Satz zu Ihnen, Frau Donnermeier, weil Sie gesagt hatten, der Gemeinderat hatte damals das SPBZ abgesagt. Sie haben die Vorlage nicht gebracht, ne, aufgrund von Rückmeldungen hier im Ausschuss für Schulen und Weiterbildung. Ich hätte sie gerne diskutiert, aber es ist Vergangenheit. In meinen Augen ist da Zeit flöten gegangen, was ich äußerst bedauerlich finde. Aber die Entwicklung jetzt ist, glaube ich, eine gute. Und dennoch hat der Herr Kathrein natürlich recht, wenn er sagt, da müssen Sachen Inklusion mehr gehen. Aber dennoch, ich denke, wir brauchen nicht entweder das eine oder das andere, sondern beides, und zwar dringend. Und insofern ist es ein guter Schritt.
Vielen Dank. Herr Riedl.
Ja, ich hätte gerne einmal gewusst, was ist denn der aktuelle Schülerstand bei den beiden SPBZ Gens, dass man mal so ein bisschen einschätzen kann, wie hoch die Entlastung wäre, wenn dann diese 51 Schülerinnen nicht mehr kämen. Das würde mich mal interessieren. Die zweite Frage, ich nehme mal an, es gibt auch Kooperationen mit anderen SPBZ-Formen. Da gibt es wahrscheinlich auch Schülerströme. Wie sieht es denn damit aus? Soll das auch neu geordnet werden? Oder gibt es da gar keinen Verschiebebahnhof? Oder gibt es da auch gar keine Zentren im Landkreis? Das würde mich auch interessieren. Dann ein Satz, der mich in Paragraph 2 so ein bisschen irritiert hat. Schulträgerschaft, Absatz 1. Die beiden Schulträger stellen die angesichts der vielfältigen Angebote inklusiver Beschulung für den Schulbetrieb der SPBZ Gent notwendigen Schulräume und so weiter zur Verfügung. Das erscheint mir ein Widerspruch in sich. Also für den Schulbetrieb der SPBZ steht ja Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren Gent. Und das ist für mich immer noch eine Verortung, eine Form der Verortung. Also wenn, dann müsste es die Bildungsrichtung Gent sein, aber nicht der Zentren. Weil wenn das innerhalb der Zentren stattfinden würde, dann ist es eigentlich exklusiv und nicht inklusiv. Da müsste man eventuell nochmal diesen Satz genau angucken. Und das führt mich eigentlich auch nochmal zu der, ja, oder vielleicht eine noch Hinweis einfach auch für die Kolleginnen und Kollegen, sich das wirklich nochmal, die Anlage 2 nochmal genau anzugucken, was hier in dem Fall SPBZ eben heißt zum Thema Zentren, Herr Schillinger. Zentrum heißt, die werden gekarrt. Ja, die werden einfach von Breisach momentan bis Freiburg gebracht. Die werden von Munzingen bis Freiburg gebracht, von Kappel, wie auch immer. Also das ist tatsächlich jeden morgen und mittags ist es ein, es ist ein Boost an Taxis, die durch Freiburg fahren. Und das hat mit Wohnortnähe und mit Kinderfreundlichkeit tatsächlich erstmal rein von dem sozialen Umfeld nichts zu tun. Das muss man immer wieder neu betonen. Ja? Und das ist auch das, was ganz viele Eltern immer wieder neu einfordern, die Wohnortnähe, um das soziale Umfeld immer wieder zu bespielen. Sonst findet kein Kontakt statt. Also insofern ist die Neuordnung per se natürlich total in Ordnung. Und das ist ja auch total zielführend, dass eventuell ein bisschen mehr Wohnortnähe hergestellt wird. Sie wird aber damit trotzdem noch nicht, also die Entfernungen werden trotzdem grundsätzlich nicht aufgelöst. Ich möchte gerne noch ganz kurz grundsätzlich, weil das ist wirklich dieses Thema, das treibt uns ja alle immer wieder um. Und es ist wieder deutlich geworden, auch in dieser besagten Sitzung, wenn man mit Eltern spricht, die sich für die SBBZ entschieden haben, Stichwort Elternwahlrecht, dann sind es ganz viele, die haben sich deswegen dafür entschlossen, weil die Alternativen nicht gut sind. Die haben sich nicht proaktiv für die SBBZ entschieden, weil sie sagen, das ist für mich das Allerbeste, sondern sie haben es oft versucht und die Alternativen waren nicht gut. Und das kann man auch gar nicht oft genug betonen. Also das ist immer so ein Missverständnis, dass dieses Elternwahlrecht, die Wahl offensichtlich als etwas Alternativloses wahrgenommen hat. Es ist effektiv nicht so. Und wenn wir politisch diskutieren, dann stellen wir fest, dass der Druck auf Inklusion einfach offensichtlich nicht groß genug ist, um dieses System zu ändern. Wir müssen uns darüber bewusst sein, dass wenn wir SBBZ bilden, dann nehmen wir Druck aus dem Kessel, und zwar massiv. Das habe ich auch letztes Mal schon gesagt. Und wenn wir als Bürgergesellschaft wollen, dass das Thema Inklusion weitergeht, dann muss, Druck im Kessel entstehen. Aber, und das möchte ich ganz klar betonen, nicht zulasten derjenigen, die jetzt aktiv in diesen SBBZ sind. Und das ist das ganz große Dilemma. Und das muss uns auch bewusst sein, finanziell, dass wir, wenn wir beides wollen, das kostet das Doppelte. Das müssen Sie sich einfach mal klar machen. Also wenn wir ein wirkliches Wahlrecht wollen, dann müssen wir doppelt so viel Geld in die Hand nehmen. Sonst hätten wir, also sonst ist es kein Wahlrecht. Ja? Und wenn wir, also das heißt, die Transformation braucht Geld. Das Ziel ist dann wieder, ich habe das Geld hoffentlich nur noch in eine Richtung gelenkt. Aber wenn wir beides wollen, wenn wir A sagen, dann müssen wir mindestens ebenso viel Geld auch für B in die Hand nehmen. Und das findet effektiv nicht statt. Da können wir sagen, was wir wollen. Die Rahmenbedingungen sind ganz klar von der Ausstattung und von den Ressourcen Richtung SBBZ. Und das muss uns einfach, in dieser Zusammenhang muss uns klar sein, wenn wir dieses Papier, was erstmal nur eine rein formale Neuordnung angeht, diskutieren. Und die ist zu begrüßen, also auch aus Sicht des Behindertenbeirats. Das ist überhaupt gar keine Frage. Aber das, was da im Hintergrund war, nämlich dass da die Fakten nochmal neu zementiert werden, ist für den Blick in die Zukunft, für die Inklusion, das muss ich leider, für die Inklusion schädlich. Das ist einfach so. Und das Dilemma ist, dass die Eltern, die in die SBBZ jetzt besuchen, natürlich von sich nichts kaufen können. Das ist ein Dilemma, was momentan nicht auflösbar ist.
Vielen Dank. Dann würde ich gerne erstmal Herrn Feierer das Wort geben.
Also zu den Dilemmata, die Sie aufgebracht haben, kann ich eigentlich an dieser Stelle nichts sagen. Was aber die Frage war, sind Verschiebebahnhöfe oder was Ähnliches, also zwischen SBBZen. Das kommt ganz darauf an, welchen Förderschwerpunkt Sie sich angucken. Wir haben flächendeckend SBBZ-Lernen, auch hier in der Stadt. Die sind teilweise relativ klein und sind dann entsprechend in kommunaler Trägerschaft. Da würde ich nicht von Verschiebungen sprechen, sondern eher von Kooperationen. Wenn die klein sind, haben wir oft die Situation, dass wenn die Schülerinnen größer werden, dass wir dann Bündelungslösungen suchen, weil die berufliche Orientierung nur an bestimmten Standorten stattfinden kann. Das ist ein Beispiel. Ein anderes Beispiel ist, dass wir im Förderschwerpunkt Sehen oder auch Hören, beispielsweise in Stegen, ja, eine große Einrichtung, SBBZ, nennt sich BBZ tatsächlich, ist oft auch in der Zeitung, oft in der Badischen Zeitung. Wir haben im Bereich Hören sehr viel Inklusion. Sehr viel wohnortnahe Beschulung mit einer Unterstützung durch den sonderpädagogischen Dienst, aber auch weiterhin dieses SBBZ mit Internat, wo spezielle Förderung nochmal stattfinden kann für Schülerinnen und Schüler, die diese benötigen. Das gleiche im Bereich Sehen, in Waldkirch beispielsweise, eine große Einrichtung. Das ist einfach sehr, sehr differenziert. Man kann nicht sagen, das wird verschoben von der einen Richtung in die andere, sondern das System ist sehr vielfältig, hat vielfältige Angebote insgesamt für die Kinder, die es brauchen. Und das wäre von meiner Seite die Ergänzung zu dieser Fragestellung. Also wir kooperieren, wir verschieben nicht unbedingt. Ja, und ich glaube, diese Situation jetzt in Freiburg mit Kombination mit dem Landkreis ist sehr spezifisch an dieser Stelle.
Vielen Dank für diese Ergänzung. Dann nochmal Herr Katrein.
Ja, ich kann es nicht besser ausführen, als der Kollege Philipp Riedl gerade getan hat. Ich möchte nur noch mal kurz auf einen Satz eingehen vom Kollegen Schillinger, weil immer wieder der Vorwurf kommt in meine Richtung, wir würden die Debatte ideologisieren. Inklusion ist keine Ideologie. Inklusion ist ein von Deutschland ratifiziertes Menschenrecht in der UN-Behindertenrechtskonvention. Und auch das möchte ich einfach noch mal bitten zu berücksichtigen. Sauberes Wasser ist auch keine Ideologie. Also es ist einfach ein Menschenrecht, das da ist und das umgesetzt gehört und das halt eben viele Schritte braucht, um umgesetzt zu werden. Und wir werden noch einen langen Weg brauchen. Aber wenn wir uns immer verstecken und sagen, wir ideologisieren diese Debatte in eine Richtung, dann kommen wir auch nicht weiter und dann wird es auch nicht umgesetzt.
Herr Schillinger möchte noch mal.
Ja, ich muss zwei Sätze darauf sagen. Ich habe angesprochen auf die Vorlage, die seinerzeit hier im Raum war. Die Verwaltung hatte vorgeschlagen, viele Millionen Euro in die Hand zu nehmen, in den Haushalt einzustellen für ein SBBZ ein gemeinsames. Die Mehrheit in diesem Ausschuss hat sich dagegen positioniert, mit der Konsequenz, dass die Vorlage zurückgezogen wurde. Und die Mehrheit in diesem Ausschuss hatte argumentiert, lasst uns doch die, aus dem Kopf heraus waren es 5 Millionen, lasst uns doch die 5 Millionen nehmen und Inklusion machen. Und jetzt bitte ich mal diejenigen, die das damals gesagt haben, sich einfach mal in Ruhe zu überlegen, was ist mit den 5 Millionen geworden und was haben wir erreicht? Ja, so, das kann man sich mal in Ruhe überlegen und ich möchte aber nicht zu weit nach hinten gucken. Ich glaube, die Entwicklung jetzt ist gut und wir sollten nach vorne schauen und ich glaube, der Experte hat auch noch mal gesagt, wo die Chancen liegen.
Gut, jetzt erstmal Herr Kotterer.
Eine kurze Ergänzung, Frau Buchheit, zu dem, was der Herr Schillinger sagte. Hätten wir vor wenigen Jahren nicht letztlich verhindert, dass der Landkreis ein SBBZ baut, dann wäre der damals schon enorme Druck der Richard-Mittermeier-Schule etwas abgeschwächt worden. Mittlerweile platzt dort alles aus allen Nähten. Und wenn wir nicht schnell handeln, dann wird es dort irgendwann chaotisch. Langfristig kann man sicher sagen, Inklusion muss das Ziel sein, aber das dauert. Wir müssen dringend handeln. Wenn man sich mal vor Ort anschaut, wie es dazugeht in der Schule, wenn man sich die BVE anschaut, die ausgelagert in einer Baracke untergebracht ist, sie ist aufgehübscht worden, aber es ist eine Baracke, da würde keine Realschule, kein Gymnasium mitmachen, da gäbe es richtig Ärger in der Stadt. Wir nehmen es einfach hin, wir müssen dringend was tun, damit die Schülerinnen und Schüler dort und übrigens auch die Lehrer vernünftige Bedingungen haben.
Vielen Dank, jetzt nochmal Herr Riedl, aber bitte kurz.
Ganz kurz zum Thema Dauern. Wir haben die Ratifikation dauert seit 15 Jahren da. Wir können fragen, was haben wir rückwirkend gemacht? Also dann können wir bis in die Ewigkeit warten. Aber darüber müssen wir jetzt nicht diskutieren. Ich hätte noch eine Frage, die tatsächlich die Kosten angeht. Was passiert eigentlich, wenn oder welche Honorierung oder welchen Anreiz hat der Landkreis, Schülerinnen und Schüler inklusiv zu beschulen? und damit quasi nicht mehr nach Freiburg zu schicken, sodass dort dann die Kosten wiederum nicht entstehen. Wie ist denn da, gibt es da sowas wie eine Kostenregelung, dass quasi die Schüler, die nicht in die SBBZ vom anderen Träger geschickt werden, dann eventuell einen Kostenersatz bekommen? Oder bleibt der Träger dann, weil sie dann im eigenen Zuständigkeitsbereich sind, dann quasi auf diesen Inklusionskosten, wenn man so will, selber sitzen? Also gibt es da einen Austausch? Das habe ich nicht ganz verstanden.
Ich fürchte, wir haben Ihre Frage auch nicht ganz verstanden. Das berücksichtigt ja auch nicht den Elternwillen. Also das wird ja nicht inklusiv beschult der SBBZ nach Finanzentscheidungen des Landkreises oder des Schulträgers, sondern nach dem Elternwillen. Und wenn der Elternwille ist nach inklusiver Beschulung, dann müssen wir das auch umsetzen. Deswegen gibt es ja jetzt auch zum Beispiel Inklusion an Gymnasien, weil wir dort weitere Kinder inklusiv beschulen müssen und wollen. Aber Finanzgründe kann ich nur sagen, ich habe es nicht ganz verstanden, wie Sie das meinen. Na,
jeder Schüler, der nicht ins SBBZ kommt, entlastet das SBBZ, wo Sie als Kostenträger für verantwortlich sind. Und wenn vom Landkreis Schüler nicht nach Freiburg kommen, dann haben Sie weniger Kosten.
Nein, dann haben wir auch weniger Einnahmen, weil jeder Schüler zahlt ja einen, also jetzt in der Situation ist es gemeinsam, weil eigentlich gibt es für jeden Schüler auch einen Betrag. Aber wir sind natürlich froh um jeden Schüler, der nicht kommt, weil wir ja den Platz brauchen. Aber das hat jetzt keine Kosten.
Das ist kostenneutral für Sie. Groß. Das wäre interessant.
Also es ist zumindest so, dass hier ja in dieser Planung jetzt drin steckt, dass auch Kinder von uns, also von der Stadt, in den Landkreis gehen und dort beschult werden. Und aktuell nicht, aber die Schulen sind ja auch unter gemeinsamer Trägerschaft. Also das ist ja gerade dieser Prozess jetzt hier, das eine wird aufgelöst und das andere wird neu gemacht, weil die Schulträgerschaft eine gemeinsame ist im Moment.
Nee, es geht um die Zukunft, um die Neuregelung.
Genau.
Ja, bei der Neuregelung wird dann für jeden Schüler, der dann von uns ans SBBZ West geht, vom Landkreis, gibt es dann einen bestimmten Betrag, der von uns an den Landkreis geht. Und jeder Schüler, der aus dem Dreisamtal in eine unserer Schulen kommt, wird ebenfalls mit einem Betrag ausgeglichen. Und deswegen ist das dann, weiß ich, ob es kostenneutral ist, kommt ja darauf an, wie viel es sind jeweils. Das kann ich ja nicht vorhersagen. Aber ich glaube, wir haben Ihre Frage nicht verstanden. Also, vielleicht können wir das im Anschluss klären, damit wir jetzt nicht auf dieser einen Frage zu lange verharren. Das können wir vielleicht aufklären. Herr Dengler noch?
Also ich würde gerne die Frage von Herrn Schillinger aufgreifen, der nach dem Verbleib der 5 Millionen oder dem Einsatz der 5 Millionen, also die sind vermutlich jetzt so nicht budgetiert worden, aber die Idee, die ich verstanden habe, war, die stecken wir in Inklusion. Und ich habe jetzt gedacht, ich habe ein Informationsdefizit, aber die Frage klingt so, als würde ich jetzt berechtigterweise einfach die Frage stellen, wo ist denn dieser Inklusionsprozess verortet, weil ich würde mich gerne daran beteiligen. Ich selber kann jetzt nicht so richtig, ich kann nicht richtig immer diese Zeitachse nachvollziehen. Ich sage Ihnen auch, warum. Vor rund 25 Jahren war ich beteiligt an der Gründung einer inklusiven Schule in Freiburg. Und wir haben innerhalb von wenigen Monaten, also es war ein zweijähriger Prozess, das Konzept ausgearbeitet. Daraus ist jetzt im Privatschulbereich natürlich, ist jetzt auch eine große weiterführende Schule entstanden, im Prinzip aus diesem Prozess. Also gehen, täten, tut das. Natürlich ist es mit Mittelallokation und so weiter verbunden. Aber mich würde einfach jetzt gerade, weil dieses Spannungsfeld ja hier aufgerissen ist mit dem Begriff SBBZ, ist einfach für mich sehr wirklich, und zwar da schließe ich mich komplett den Vorrednerinnen an, die Behindertenrechtskonvention angesprochen haben, der Prozess der Inklusion, der ist für mich der tragende Prozess, den wir gestalten müssen. Und den will ich sozusagen eigentlich immer mitdiskutiert sehen und sich entwickeln sehen. Und das interessiert mich sehr.
Also, was Sie ansprechen, sind vermutlich verschiedene Prozesse der Inklusion. Ein Großteil der ganzen Entscheidungen, Prozesse laufen am staatlichen Schulamt. Herr Feirer ist hier und wir als Schulträgerin stellen letztendlich die Basis, die Räumlichkeiten und so weiter dafür zur Verfügung. Das ist das eine. Und das andere sind Gedanken, wie können wir das personell unterstützen von SchulträgerInnenseite. Wir haben an fast allen Grundschulen Inklusion, eigentlich an allen Grundschulen, würde ich sagen, nicht zeitgleich immer alle gleichzeitig in der ersten Klasse beginnen, sondern immer, ja, also nicht immer an allen Standorten gleichzeitig. Wir haben an allen Sekundarschulen Inklusion. Wir haben an einem Gymnasium Inklusion und zwei weitere Gymnasien machen sich gerade auf den Weg, werden gerade umgebaut und bereiten sich pädagogisch darauf vor, wenn das die Frage war. Wenn Sie fragen, wo sind die 5 Millionen, das kann ich Ihnen jetzt nicht beantworten, aber natürlich sind wir ständig dabei, Schulgebäude im Bereich der Inklusion zu ertüchtigen. Genau.
Das war nicht die Frage. Ich würde das gerne an der Stelle eigentlich beenden, weil für die Grundsatzdebatte Inklusion, wo stehen wir, die haben wir hier sehr oft im Ausschuss. Das ist jetzt ja heute nicht das erste Mal, sondern das haben wir ja immer wieder und wir berichten hier regelmäßig dazu. Deswegen glaube ich, dass wir dort ausreichend wissen, wo der Stand des Prozesses ist. Und sobald sich wieder was tut, sobald weitere Schulen dazukommen, dann berichten wir auch wieder den nächsten Schritt. Dass das Bemühen, also dass wir weiter noch große Aufgaben vor uns haben, gemeinsam mit den staatlichen Stellen, ist selbstverständlich und dass es noch deutlich besser geht. Ich glaube, das wissen wir auch alle, aber wir sind auf diesem Weg, es möglich zu machen.
Können Sie noch ganz kurz was zu den Schülerzahlen sagen, bitte?
Schülerzahlen, haben wir das auswendig?
Wie viele Kinder im Moment in Günterstal, und das weiß ich nicht auswendig. Ich weiß, dass es 42 Kinder sind, die aus dem Landkreis im Moment in diesen beiden Schulen beschult werden. 42 aus dem Landkreis in diesen beiden Schulen.
Herr Feierer weiß es vielleicht.
Also wir dürften ungefähr 110 haben im Bereich Richard-Mittermeier-Schule und 92, 95 ungefähr im Bereich Günterstal. Das ist so die Größenordnung. Da muss man aber noch mit bedenken, dass ein Großteil davon in kooperativen Organisationsformen ist. Als die zählen, natürlich zum Stammhaus dazu sind, aber nicht im Stammhaus dann beschult.
Auch das ist wieder eine weitere Form, die auch nicht so oder so, sondern dazwischen ist. Also, ich würde gerne diesen Punkt jetzt an dieser Stelle abschließen.